Wir lesen mal die Schriftstelle, bei der wir gerade sind. Und dann machen wir nochmal eine kurze Wiederholung, wenn wir gebetet haben, über das, was letzte Woche dran kam. Auch ganz kurz, konkret und knackig. Und dann machen wir mit Vers 4 weiter. Kapitel Jesus, Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardis steingleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron her, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Vater, wir danken dir für diese göttliche Offenbarung, für diese Vision, die Johannes hatte von deinem Thron. Ich danke dir, Vater, dass er im Geist entrückt wurde und diese wunderbaren Dinge gesehen hat, zu denen wir auch Zutritt haben. Wir sehen sie vielleicht nicht mit den Augen, aber Vater, du hast uns dieses Kapitel gegeben, dass wir es uns vorstellen können. Diese Beschreibung, die so detailliert ist, hast du uns gegeben, damit wir das vor dem inneren Auge haben können und seine Schönheit im Geist selbst auch betrachten können. Deine Schönheit, die Schönheit des Lammes, die Schönheit des Thrones, deiner Partner vor dem Thron, die 4 lebendigen Wesen. Herr, wir bitten dich, dass du uns heute die Herzen öffnest, dass wir sehen, was Johannes gesehen hat, und dass wir fühlen, was er gefühlt hat, und dass wir verstehen, was er da erkannt hat, und dass wir mehr und mehr in ein Leben hineinwachsen, wo wir in diesem Thronsaal leben und dort aus kommen hin zu einer verlorenen Welt, hinein in den Alltag, und dass wir immer wieder zurückkehren und von da heraus dienen, aus der Fülle, aus dem Regieren, vom Regierungssitz her. Und ja, danke, Jesus, dass wir mit dir versetzt sind in himmlische Orte. Und dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in eben dieser Himmelswelt in Christus. Halleluja. Amen. Gut, wir haben das genannt, Jesus und die Schriftrolle. Denn Kapitel 4 ist wie so eine Art Einleitung, Umschreibung der Umgebung und was da passiert, bevor dann in Kapitel 5 passiert, also das eigentliche Ereignis dargestellt wird, für welches Johannes dort gelandet ist. Also Kapitel 4 ist quasi so eine Ortsbeschreibung, was da so der Alltag ist. Tag und Nacht rufen sie heilig, heilig, heilig. Genau, und es ging los mit diesem Ruf zum Thron, dass eine Tür geöffnet im Himmel ist, dass Jesus Johannes hinaufruft und er im Geist zum Thron im Himmel entrückt wird, wo einer sitzt. Das heißt, sie haben ja die Gottheit wieder vereint. Es ist Jesus, der ruft, es ist der Geist, der ihn nimmt, und es ist die Begegnung mit dem Vater auf dem Thron. Und dann hatten wir das Thema die Schönheit Gottes, und da ging es um um Vers 3. Dieser Jaspis und dieser Sardisstein, das Aussehen Gottes, das war der Jaspisstein, rot, blutrot und undurchsichtig. Und das ist der Sardisstein, glutrot und durchsichtig. Und das ist die Liebe Gottes, die sich nie ergründen lässt, aber dennoch ergründet werden will. Ganz spannend und interessant. Und in seinem Herzen brennt ja ein Feuer. Er ist glühend vor, er glüht von Feuer. Und das hat er gesehen. Und er, natürlich ist das nicht exakt die Beschreibung, wie Gott jetzt aussieht, sondern Johannes versucht es in menschliche Worte zu packen. Und er sieht ihn und beschreibt ihn wie eben diese Edelsteine, die blutrot sind, wie die Liebe, wie das Feuer. Und ein Regenbogen ist rings um ihn her. Das steht für die Barmherzigkeit und das Erbarmen Gottes. Und jetzt sind wir angekommen bei Gottes Partnern in Vers 4. Den lesen wir nochmal zusammen. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Es ist interessant, dass vor dem einen Thron 24 Throne stehen. Gott teilt seine Autorität und seine Macht. Und die allererste Frage, die sich natürlich hier aufträgt, ist, was sind das für Leute? Für Älteste, wofür stehen die oder was könnten die sein? Und es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind es irgendwelche übernatürlichen Engelswesen, wie die ganzen anderen Engel in der Offenbarung und die Seraphim, von denen wir dann gleich lesen, oder es sind Menschen. Und Sinn macht, am meisten Sinn macht eigentlich, dass es Menschen sind. Gott teilt seine Autorität mit seiner Gemeinde. Die Macht selbst geht vom einen Thron aus, aber Gott erlaubt es und will es. Und wenn wir durch die Schrift durchgehen, sehen wir auch, dass es ihm Freude und Ehre macht, wenn er mit Menschen seine Macht und seine Autorität teilt. Er will nicht, dass wir willenlose Sklaven sind, sondern er möchte, dass wir aktiv sind, dass wir gestalten, dass wir, wie er, kreativ sind, in seinem Bild geschaffen und dass wir handeln, proaktiv, formend. Und diese Ältesten sind dem, der auf dem Thron sitzt, 100% ergeben, das sehen wir dann auch noch später. Sie fallen regelmäßig nieder, sie werfen ihre Kronen, die auf ihren Häuptern sind, vor dem großen Thron nieder. Halleluja. So, warum denke ich, dass das Menschen sind? Erstens, es sind Throne, die aufgestellt werden. Und das sind so die Anhaltspunkte, woran wir das irgendwie feststellen können. Genau, Matthäus 19, Vers 28 sagt Jesus zu seinen 12 Jüngern, dass sie in der Wiedergeburt auf 12 Thronen sitzen werden. Können wir das uns mal anschauen? Matthäus 19, Vers 28. Ich wusste irgendwie gar nicht, es war mir gar nicht so bewusst, dass dieses Wort Wiedergeburt auch noch in anderen Evangelien vorkommt. Aber hier kommt es vor. Ja, Matthäus 19, 28. Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Also hier verspricht Jesus und sagt, ich werde meine Macht, meine Autorität mit euch teilen. Das ist schon verrückt. Gut, natürlich die Apostel, die haben einen besonderen Stand, die ersten 12 Jünger. Nach ihnen sind ja auch die Tore im Neuen Jerusalem benannt. Das ist schon verrückt. Wenn wir eines Tages durch das Petrus-Tor eingehen werden und dann treffen wir vielleicht Petrus an dem Tag und das ist so eine gigantische Ehre, die ihnen daher gegeben wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet in der Wiedergeburt? Bedeutet das, wenn Jesus... wenn die Jünger wiedergeboren sind, oder bedeutet das nach der Auferstehung, so genau können wir das, also wir können vermuten, und wir können ableiten, dass wenn Jesus seinen 12 Jüngern Autorität und Macht gibt, wo er sagt, ihr, die immer nachgefolgt seid, dass er das genauso auch mit uns tun wird. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Er schreibt an die Korinther, Paulus schreibt an die Korinther im 1. Korinther 7 und sagt, es ist nicht in Ordnung, dass ihr miteinander Rechtsstreit habt und vor einem weltlichen Richter geht, obwohl das doch in der Gemeinde ist, da nicht einer, der irgendwie das klären könnte, der vermitteln kann. Und dann sagt er, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet? Und das Gericht ist damals immer auch von einem Thron ausgegangen. Der sogenannte Richterstuhl. Und wir können erwarten, und es gibt mehrere solche Hinweise, dass wir auf solche Throne gesetzt werden. In Lukas Kapitel 22 geht es auch nochmal an diese 12 Jünger, kurz vor dem Tod Jesu, gibt er ihnen nochmal einen Ausblick und spricht zu ihnen. Lukas 22, 24, es entstand, ja, also das ist jetzt hier beim Abendmahl. Müssen wir mal gucken, über was die beim Abendmahl geredet haben. Da kann man dann ableiten, worum es uns vielleicht manchmal beim Abendmahl geht. Das ist, meine Abendmahlstheologie ist ja sowieso speziell. Also ein bisschen Namen vor der Teufel in ihnen, steht in Johannes 13. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Große unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israels zu richten. Dann könnt ihr jetzt daraus ableiten, dass eventuell wir als die Gläubigen aus den Nationen über unsere Nation richten werden. Kommt mir gerade so der Gedanke, das würde irgendwie Sinn machen. Und die Ältesten selbst sagen in Offenbarung Kapitel 5, Vers 10. Jetzt kommt es an, was für eine Bibelübersetzung du hast. Und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht, für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Es gibt verschiedene Grundtexte im Griechischen und die Schlachterbibel und auch die alte Luther und so, die benutzen einen anderen Grundtext als jetzt zum Beispiel die Elberfelder oder die neuere Luther. Und hier heißt es, und du hast uns zu Königen gemacht. Das hier ist eindeutig, dass die Ältesten erlöst wurden und von Jesus und dass es Menschen sein müssen. Und dass sie gerufen sind, auf der Erde zu herrschen. In anderen Übersetzungen, was hast du für eine Übersetzung? Schlachter 2000. Gut, dann haben sie mal hier eine Einheit. Wie ist King James hast du, ne?
Ja, der ist uns.
Ja, uns, das ist genau derselbe Kontext. Elberfelder sagt, und sie, du hast sie gemacht zu Königen und Priestern. Kleiner, aber feiner Unterschied. Ich denke, dass es Menschen sind. Gott teilt seine Herrschaft mit seiner Gemeinde. Er möchte seine Erlösten ganz nah bei sich haben. Und er sagt nicht, ich bin der Big Boss, ich kümmere mich um alles und ihr könnt da ein bisschen spielen, Fußball spielen oder im Golden Jerusalem im Gemüsegarten sich kümmern oder sowas. Nein, er bezieht die Gemeinde mit ein. Ein bisschen, wir sehen auch hier in Kapitel 5, Vers 8 ist das, glaube ich, dass die Ältesten diejenigen sind, die die goldenen Schalen voller Räucherwerk haben, was die Gebete der Heiligen sind. Aber ich glaube, da kommen wir dann noch drauf, oder? Komme ich da noch drauf? Ja, genau. Es sind die Gebete und der Lobpreis der Heiligen. Die haben eine Harfe und sie haben diese Gebete und bringen sie quasi vor Gott. Und das spricht ganz viel darüber, wie Gott seine Gemeinde sieht, dass wir eben nicht beten aus einem Mangelempfinden heraus, sondern dass wir beten vom Thron zum Thron. Wir suchen Wir klopfen an, wir bitten, aber nicht aus einem, ah, er wird uns nie erhören und ach, und aus so einem Mangelempfinden heraus, sondern die Fülle ist da. Alle Ressourcen des Universums sind im Vater vereint und wir brauchen ihn nur anzurufen. Er hat versprochen, er wird uns geben. Vom Thron zum Thron. Und wenn da Dinge sind in der Himmelswelt, irgendwelche unsichtbaren Mächte und wir Veränderungen haben möchten, sei es im einzelnen Leben, dann beten wir nicht, oh, und das wäre so schön. Nein, dann beten wir vom Thron zum Vater, dass Freisetzung passiert und dass Veränderung geschieht, dass Menschen frei werden und dass sich die Atmosphäre verändert. Das ist die Endzeitgemeinde in der Fürbitte. Lobpreis und Gebet vom Thron zum Thron. Und keiner von denen sagt, ich bin mit Gott auf Augenhöhe. Oder es ist der gleiche Thron. Es ist nicht der gleiche Thron. Wir wissen, dass wir immer noch Geschöpfe sind. Aber wir sind geehrt. So sehr mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, sagt David im Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und der Menschensohn, dass du auf ihn Acht gibst. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Ein wenig geringer gemacht als Jahwe. Als den Herrn. Steht im Hebräischen. Halleluja. So, dann haben sie nicht nur Throne, wo die Bibel uns sagt, dass wir als Menschen, als erlöste Menschen Throne bekommen, sondern sie haben auch weiße Kleider. Und die finden wir ganz oft in Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 und 8. Da ist dieses Hochzeitsmahl des Lammes und da heißt es, dass die Braut weiße Leinen bekommt. Also die Erlösten werden in neue Kleider gekleidet. Matthäus 22, Vers 12 ist dieses Gleichnis vom Hochzeitsmahl, wo jeder ein bestimmtes Gewand bekommt, was er anziehen muss bei der Hochzeit. Das bekommt er am Eingang. Gott sei Dank ist die Kultur bei uns nicht so, sonst müsste jeder bei jeder Hochzeit da für die Kleiderordnung aller aufkommen. Das ist nur sehr kleine Hochzeiten. Und das steht im, wie gesagt, Matthäus 22, Vers 12. Und dann hat einer nicht das richtige Gewand an. Und Gott, der Vater, im Bild gesprochen, sagt, wie bist du hier hereingekommen? Du gehörst hier nicht her. Du hast nicht das richtige Gewand an. Also wir empfangen Gewänder. Galater 3, Vers 27 heißt, ihr, die ihr in Christus Jesus hineingetauft seid, habt Christus angezogen. Unser Gewand ist Christus, seine Gerechtigkeit und sein Charakter. Das sehen wir dann nochmal in Kolosser 3, Vers 12, wo es heißt, zieht nun an als Auserwählte Gottes. Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, Barmherzigkeit. Das ist nichts anderes als Christus. Etwas von Gott zu empfangen, was wir selbst nicht in uns haben. Ein neues Gewand. Dann haben sie goldene Kronen auf dem Kopf. Hier gelesen. Rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Offenbarung 3, Vers 11, da heißt es schon, muss man nur immer auf die andere Seite hier gucken. Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Die Gemeinde auf der Erde ist gekrönt. Kommen wir wieder zu Psalm 8. Mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Gott krönt seine Erlösten. Und er hat keine Angst, dass die stolz werden. Er denkt nicht an, nee, den müssen wir demütig halten. Die, meine Kinder, die darf ich jetzt hier nicht zu sehr verwöhnen. Die müssen merken, dass ich sie immer noch... So denkt Gott nicht. Gott krönt uns in Christus. Und dann spricht die Bibel über sehr viele Kronen, die wir empfangen. 2. Timotheus 4, Vers 8, da geht es um die Krone der Gerechtigkeit. Jakobus 1, Vers 12 und Offenbarung 2, Vers 10 geht es um die Krone des Lebens. 1. Petrus 5, Vers 4, die Krone der Herrlichkeit. 1. Korinther 9, Vers 25 geht es um die unverwelkliche Krone, die wir empfangen, wenn wir bis zum Ende durchhalten. Philipper 4, Vers 1, da heißt es, dass die Gemeinde selbst eine Krone ist. Und übrigens auch in 1. Thessalonicher 2, Vers 19, dass Paulus sagt, ihr seid meine Freude und Krone, beziehungsweise ihr seid die Krone meines Ruhmes. Diejenigen, die die Gemeinde gebaut haben, krönen sich mit der Gemeinde, die sie gebaut haben. Ja, naja, ich könnte noch ein bisschen nachgefeilt werden. Halleluja, danke Jesus für, ihr seid meine Krone. Ja, meine Freude und Krone. So, genau, und das alles führt uns zu dem Schluss, dass es höchstwahrscheinlich Menschen sind. Es kann natürlich sein, dass das alles Quatsch ist und es sind doch Engelswesen. Dann hatte ich halt nicht recht, aber dieser Gedanke, von der ja auch im Kontext der Heiligen Schrift immer wieder zu finden ist. Gott teilt seine Autorität. Sie haben empfangene Autorität, nicht welche, die sie sich selbst genommen haben, sondern empfangene Throne vor dem Thron. Ja, das hat der Teufel auch versucht, einen Thron über den Thron Gottes zu errichten, und das funktioniert nicht. Und es kann nur sein, dass sie in aller Demut, im Lichte Gottes herrschen. So, Kronen, Throne und die weißen Kleider. Halleluja. Dazu jemand schnell eine Frage?
Was denkst du, wer dann die anderen, wenn du irgendwann davon ausgehst, dass 12 die Apostel sind, wer die anderen 12 sind?
Ich glaube nicht, dass es die 12 Apostel sind. Also ich weiß nicht, ob das, also die Zahl 24 ist schwer zu durchschauen. Wir haben jetzt 24 Stunden, da könnte man sagen, es ist die gänzliche Fülle, aber damals hatten die nur 12 Stunden am Tag. Ich denke nicht, dass die Apostel höchstpersönlich dort sitzen. Es kann natürlich sein, dass es so ist, aber ich denke das nicht, weil es heißt, ich werde euch Throne geben und ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Also für mich ist das auf die Endzeit, also wenn Jesus wiedergekommen ist und das Gericht offenbar wird, bezogen. Der grundsätzliche Gedanke ist aber, dass Jesus seine Gemeinde mit einbezieht. Und deswegen können wir entweder sagen, das sind die vollendeten Heiligen, oder es ist im Bild gesprochen, die Gemeinde jetzt, im Hier und Jetzt, die quasi schon im Himmel thront und vor dem Thron Gottes ist. So würde ich das erklären.
Halt die 12
Stämme. Es können nicht die 12 Apostel sein, weil Johannes stand selber dort. Sonst hätte er sich selber gesehen. Es waren ja nicht 23 Älteste und ein Thron war leer. Ach so, das ist mein Thron. Sondern er war ja dort, der Apostel Johannes, und hat 24 Throne gesehen, und sie werden noch nicht Apostel genannt oder so, sondern Älteste. Das sind quasi die Ältesten der Menschen, die Vorsteher, oder halt bildlich gesprochen die Gemeinde selbst, die dort sitzt. Und jetzt muss ich deinen Satz wiederverwenden. Das werden wir ja nie so richtig verstehen. Ja, das sind einfach, da können wir halt nur mutmaßen und genau. Diese Schriftstellen, mit denen, dass die auf 12 Thronen sitzen werden, habe ich jetzt hauptsächlich gebracht, um, dass wir ein Verständnis davon haben, dass Gott seine Erlösten krönt und intronisiert, so dass er seine Autorität und seine richterliche Gewalt sogar mit uns teilt. Ja. Okay. Dann kommen wir, wir hatten Gottes Person, die Schönheit seiner Person. Wir hatten jetzt Gottes Partner und jetzt kommen wir zu Gottes Power. Deswegen habe ich das so schön Power, wegen PPP. Aber gut, ihr könnt auch Kraft schreiben.
Power und Partner und Person ist also eine
Alliteration. Wie nennt man das? Alliteration. Immer derselbe P. Gut, und das lesen wir in Vers 5, da heißt es, und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. So, also hier haben wir Blitze, Donner und Stimmen. Auf diese Stimmen kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Das kann auch mit Geräusch übersetzt werden, und wir haben hier eigentlich alles vereint, was einen Gewittersturm ausmacht. Und jeder von euch, der jetzt schon mal die Psalmen irgendwie vor kurzem gelesen hat, wird sich erinnern, dass es mehrere Psalmen gibt, wo quasi die Kraft und die Majestät und die Macht Gottes immer mit so einem Gewittersturm verglichen wird. Ein berühmtes Beispiel ist auch bei Hiob, wo wo sie sehen, der Sturm kommt auf uns zu, der Herr offenbart sich im Sturm und dann schweigen die Freunde und Gott spricht aus dem Sturm hin zu Gott. So, das gucken wir uns jetzt einmal näher an. Blitze. Blitze stehen für eine unbändige Kraft und Machtentladung. Sie sind herrlich schön und erleuchten, aber gleichzeitig tödlich. Also wer vom Blitz getroffen wird, hat sehr geringe Chancen, danach nicht verputzt zu sein und zu überleben. Das ist eigentlich das Tödlichste, was es gibt. Und da muss ich auch an Luther denken, der beim Gewitter da auf offenem Feld unterwegs war. Und rechts und links, bam, bam, knallten die Blitze nur so rein. Und er hat dann gesagt, gut, okay, ich werde Mönch. Und hat sein Leben in den Dienst Gottes gestellt. Und diese Wirkung hat natürlich, also heute können wir natürlich Blitze erklären, woher das alles kommt und so weiter. Ich denke auch nicht, dass in jedem Gewitter irgendwie Gott spricht. Aber diese Bilder, das sind ja Bilder für das, was im Himmlischen existiert. Und diese Kraft und Macht und dieses Unbändige, dieses Unkontrollierbare, egal was wir anstellen, wir werden nie diese Macht und diese Kraft kontrollieren oder steuern können. Könnte ich sagen, da schicken jetzt mal den Regen ein bisschen weiter. Das Wetter macht, was es will. Und genauso macht Gott, was er will. Und diese Blitze kommen immer wieder in der ganzen Bibel bei diesen göttlichen Offenbarungen vor. 2. Mose 19, Vers 16 kommt diese Herrlichkeitswolke auf den Berg Sinai herab. Und es kommen Donner und Blitze. In den Psalmen werden Blitze immer wieder mit Gottes Kraft und Macht in Verbindung gebracht. Hesekiel 1, Vers 13, da heißt es, dass aus dem Herzen Gottes selber, aus dem Thron Gottes Blitze kommen. Und auch hier denke ich, dass Johannes nur etwas umschreibt, was er nicht besser beschreiben kann. Und auch Hesekiel. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Blitze sind, aber es sieht für ihn aus wie Blitze. Und Blitze ist das, was er sich als am ehesten damit verbinden kann und das irgendwie in Worte fassen kann. Und in Hesekiel 1, Vers 14 heißt es, dass diese vier lebendigen Wesen, von denen wir dann auch gleich lesen, die Seraphim, wie Blitze aussehen. Und sich bewegen wie Blitze. Das ist schon ziemlich krass, wenn man sich das vorstellt. So, dann lesen wir von Donnern. Und da lesen wir mal Psalm 18. Psalm 18. Vers 12 bis 14. Er macht Finsternis zu seiner Hülle. Dunkle Wasser, dichte Wolken zu seinem Zelt um sich her. Aus dem Glanz vor ihm gingen seine Wolken über von Hagel und Feuersglut. Dann donnerte der Herr in den Himmel. Der Höchste ließ seine Stimme erschallen. Hagel und Feuersglut. Die Stimme Gottes, diese Dekrete, diese machtvollen Anweisungen sind wie Donner. Niemand kann sie aufhalten, niemand kann sie stumm stellen, niemand kann sie ihnen entgegenstellen. Seine Stimme ist wie ein Donner. Wenn er befiehlt, dann muss es passieren. Eine gute Schriftstelle, diese Macht, die in dem Ausspruch Gottes steht, zu demonstrieren, ist Psalm 2. Das ist ja, warum toben die Nationen und so weiter und sie sammeln sich und gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und dann heißt es im Vers 4, der Himmel thront, der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken in seinem Grimm. Und ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dann heißt es im Vers 7, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Und eine bessere Übersetzung für Ratschluss ist das Dekret. Wie ein König ein Dekret erlässt, so sagt er, ich will das Dekret, das königliche Dekret, des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also die Nationen rotten sich zusammen, sie alle planen, die Banden Gottes von sich zu werfen, ja, das, was wir auch in unserer humanistischen Gesellschaft sehen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, wir sind frei, die Gedanken sind frei, wir machen, was wir wollen, wir sind selbst unser eigener Gott. Und dann kommt diese machtvolle Stimme in diese Rebellion hinein und Gott sagt, ich habe meinen König gesetzt. Und das ist das göttliche Dekret und dafür steht der Donner. Johannes 12, Vers 29 spricht Gott direkt vom Himmel zu Jesus Christus auf der Erde. Und die Leute drehen sich um und sagen, es hat gedonnert. Und da sagt er, ich werde meinen Sohn verherrlichen. Ich werde dich verherrlichen. Nee, ich werde meinen Namen verherrlichen. Sowas, irgend sowas in der Dreh, sagt er. Und dann drehten sie sich um. Der eine hat gesagt, das ist der Engel, hat mit ihm geredet. Der andere hat gesagt, ein Donner. Halleluja. Das ist die Stimme Gottes. Und dann haben wir diese ominösen Stimmen. Und das ist das griechische Wort Phone, also genauso geschrieben wie das englische Phone. Und das kann auch übersetzt werden mit Geräusch, weil es macht irgendwie keinen Sinn, dass da Stimmen hervorkommen aus dem Thron, wenn wir das schon so interpretieren, dass der Donner die Stimme Gottes ist. Aber auf jeden Fall, also das kann auch noch anders übersetzt werden, wenn man da mal ein bisschen vorblättern zur Offenbarung 14, Vers 2. Da heißt es, und ich hörte eine Stimme, Phoné, aus dem Himmel, wie die Phoné vieler Wasser und wie die Phoné eines starken Donners. Und ich hörte die Phoné von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. In der Schlachter wird das alles mit Stimme übersetzt. In der Elberfelder wird zum Beispiel nur das erste als Stimme übersetzt und das andere nur noch als Geräusche. Das Geräusch vieler Wasser, das Geräusch eines starken Donners. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass es dass hier wirklich Stimmen hervorkommen, sondern das kann auch sein, dass es wie in einem Gewittersturm, also ein machtvolles Rauschen ist, ein was auch immer. Das wissen wir nicht genau, was da hervorkommt, aber ein Wasserrauschen oder ein Windgeräusch oder sowas, das würde am ehesten dazu passen. Ja, zu dem Donner und den Blitzen und dann diesen Stimmen beziehungsweise Geräuschen.
Und steht dort in diesem 14.2 Vers bei den Harfen auch das Phoné? Am Ende kommen wir auf den Harfen.
Ich denke schon, ja.
Ja.
Weil sonst würde das ja nicht mit Stimme übersetzt worden. Also ich denke mal schon, dass das Geräusch klang. So im ganzen Vers. Genau. Steht in Fußnote. So im ganzen Vers ist es das Wort Phoné. Genau.
Aber wenn es immer von mir ist, warum macht man beim ersten Stimme und bei den anderen Geräusch?
Weil das Sinn ergibt, dass man eine Stimme hört, und aber ein Donner kann ja keine Stimme sein und ein Wasserrauschen kann auch keine Stimme sein, also macht man es als Geräusch. Das ist halt schwierig zu übersetzen, weil beides geht. Und in der Schlachter finde ich es auch komisch, weil eine Stimme von einem Donner und eine Stimme von einem Wasserrauschen, das macht ja auch keinen Sinn. Aber du kannst halt, Griechisch ist eine Blumensprache, das heißt, wie so ein Blumenstrauß, der ganz viele Blumen hat, kannst du halt ein Wort nehmen und das kann die Bedeutung, die Bedeutung, die Bedeutung haben. Und es hat eine ganze, richtig, Thomas? Hat eine ganze Facette von Bedeutungen und deswegen macht es das Übersetzen besonders schwer. Genau, da gibt es viele Bibelstellen, wo man, wenn man da andere Worte einsetzt, die auch theoretisch richtig wären, der Sinn komplett anders wird. Zum Beispiel im Jakobusbrief, wo es heißt, wer krank ist, der rufe die Ältesten, lasse über sich beten und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und das kannst du auch noch anders drehen, oder heißt es dann, der Sünder wird gerettet werden. Da steht überhaupt dann gar nichts mehr von heilen, wenn du es anders übersetzt. Und das ist genauso korrekt wie das mit heilen. Und dann muss man halt immer sehen, okay, geht es denn da überhaupt um Heilung? Und das ist halt immer so die Diskrepanz, die man hat. Zum Glück bin ich kein Bibelübersetzer. Halleluja. Smith Wigglesworth hat gesagt, manche lesen die Bibel auf Griechisch, manche auf Hebräisch, aber ich lese mit dem Heiligen Geist. Mhm. Was natürlich nicht heißt, dass es wichtig ist.
Ja. Gottvertrauen.
Aber ich kann nicht erst Griechisch lernen, um dann die Bibel zu verstehen. Okay, 7 Feuerfackeln sind vor dem Thron, heißt es hier in Vers 5. Und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Da gibt uns also Johannes gleich wieder die Interpretation und die Bedeutung davon. Über den 7-fältigen Heiligen Geist haben wir schon ausführlich gesprochen, ziemlich am Anfang. Letztes Jahr im Oktober oder wann das war, September, Oktober. Genau, der Heilige Geist ist die 3. Person der Gottheit. Ist vor dem Thron, vor dem Angesicht des Thrones, vor dem Angesicht Gottes quasi gegenwärtig, und er bezieht. So eine Feuerfackel hat ja immer eine, muss ja irgendwo seine Brennkraft immer herbeziehen, und die kommt direkt aus dem Vater. Das heißt, im Sacharja gibt es dieses Bild von den zwei Ölbäumen und ein Messias steht in der Mitte und der bekommt seine Kraft aus diesen beiden Ölbäumen. Die sind quasi von unten verbunden und er leuchtet wie ein Leuchter. Das ist ganz interessant, könnt ihr euch mal angucken. Und das ist genau dasselbe Bild quasi. Da ist eine Treibstoffquelle und die treibt die füllt diese Leuchter mit Brennstoff. Und das ist quasi eine Einheit. Der Geist und der Vater und der Sohn, das Lamm, sind eins. Und es ist das gleiche Feuer, welches selbst im Herzen Gottes brennt. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Die Kraft aus der Höhe. Gott handelt durch seinen Geist. Genau. Halleluja. Und dann fünftens sehen wir hier was ganz anderes anders in Vers 6. Vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall. Dieses gläserne Meer finden wir dann auch wieder in Kapitel 14, Vers 2 wieder. Das lese ich noch mit dazu. Nee, Moment. Nee, das war doch vorhin die Bibelstelle. Dankeschön. Da war ich wahrscheinlich noch hier vorhin bei dem Phoné. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. So dieses gläserne Meer, es ist quasi eine endlose Weite voll Licht und Feuer, die den Thron umgibt. Und in Kapitel 15, Vers 2 sehen wir dann, dass in diesem Meer die Erlösten Gottes stehen. Und dieses Meer ist nichts anderes als die Gegenwart Gottes selbst, die den ganzen Himmel erfüllt. Licht überall, Kristall. Also ein Kristall ist ja etwas, was Licht reflektiert in tausend verschiedene Richtungen, in allen möglichen Facetten. Und dieses Meer ist mit Feuer gemischt, gesprenkelt mit Feuer. Überall brennt das Feuer der Liebe Gottes. Überall brennt das Feuer des Eifers Gottes. Der ganze Himmel ist voll von seiner Herrlichkeit. Halleluja. Wie muss Johannes sich gefühlt haben, da diese Vision zu haben, und er war dann noch gerade auf Patmos und hat ja sehr viel gelitten fürs Evangelium, auf einmal wird er entrückt und er sieht diesen gigantischen Thron und ringsherum eine endlose Weite. Wenn man da mal am Ozean war, ich kenne das ja noch aus Filmen, war man in der Türkei auf dem Mittelmeer, aber das war jetzt nicht so der Brand der Bürger. Wenn du auf dem Meer bist und du guckst nach vorne und siehst mal Ozean, guckst zurück in alle Richtungen, nur Ozean. Und sowas hat er gesehen, ein endloses Meer, eine endlose Weite der Herrlichkeit und der Liebe Gottes. Und da sind auch wir drin. Deswegen sagt ja Jesaja, und dann noch der andere Prophet, da heißt es, die Erde ist voll von der Herrlichkeit des Herrn. Die Erde ist mit eingeschlossen in diesen Kreis der Herrlichkeit Gottes. Und dann der andere Prophet, ich glaube Micha oder so, sagt dann in Bezug auf die Endzeit, wenn Jesus wiedergekommen ist, die Erde wird voll sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. So, wir sind in diesem Meer, aber wir sehen es einfach noch nicht. Und uns ist im Heiligen Geist und im Wort Gottes die Möglichkeit gegeben, reinzutauchen in den Ozean. Das, was Paulus sagt, dass wir erkennen die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Weite und die Länge der Erkenntnis, der alle Erkenntnis übersteigenden Liebe des Christus. Gott ist nicht langweilig. Wir sind langweilig. Kojo, was er immer gesagt. Ja. Gott ist nicht langweilig. Nee, Alan Hood hat das gesagt. Ja, beide. War cool, was? Gott ist nicht langweilig, du bist langweilig. Ja. Halleluja. Genau, und dann, genau, sowas ähnliches, wir können das nochmal aufschlagen, in dieser göttlichen Vision von Hesekiel Kapitel 1, Vers 22. Er sieht haargenau den gleichen Thron und dann beschreibt er das so. Über den Häuptern der lebendigen Wesen befand sich etwas wie eine Himmelsausdehnung, das einer Himmelsausdehnung glich, wie der Anblick eines Kristalls, ehrfurchterregend, ausgebreitet oben über ihren Häuptern. So, das heißt, Johannes sieht es von oben, die Vision, und Hesekiel hat es von unten gesehen. Und er sieht diesen Thron, diesen Thron darüber und um in den Thron herum diesen Kristall, dieses kristallene Meer. Johannes wurde in den Thronsaal Gottes entrückt mit seinem Geist. Hesekiel war noch auf der Erde und hat nur eine Vision gesehen. Das ist ein großer Unterschied. Hat quasi eine Dimension, hat sich geöffnet, die vorher nicht da war, und er hat gesehen den Thron Gottes und dieses kristallene Meer ringsum. Halleluja. Halleluja. Ehrfurchterregend, ausgebreitet, oben über ihren Häuptern. Danke, Jesus. Und dann lesen wir von ganz interessanten Wesen. Sechstens, die vier lebendigen Wesen, so nennt sie hier Johannes, ab Vers 6b. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen, vorn und hinten. Elberfelder sagt, außen und inwendig. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem Stier und das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch. Und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Jesaja nennt sie in Jesaja Kapitel 6 Seraphinen. Das bedeutet die Brennenden. So, also man muss sich das mal vorstellen. Er sieht Jesus, Johannes kommt da in den Himmel, er sieht den Vater, er brennt, von ihm gehen Blitze aus. Er sieht die sieben Feuerfackeln, die sieben Geister Gottes, brennt. Er sieht das gläserne Meer wie Kristall und überall Feuer. Und dann sieht er diese vier lebendigen Wesen, die brennen. Das sind die Brennenden. Hesekiel sagt, sie sehen aus wie Blitze. So, sie werden als die Brennenden bezeichnet und sie sind rings um den Thron und in der Mitte des Thrones. Und sie sind über und über, vorn und hinten. Ihre sechs Flügel, das heißt in Jesaja, dass sie mit dem einen, mit zwei ihre Füße bedecken, mit zwei fliegen und mit zwei bedecken sie ihre Angesichter. Und die sind komplett, vollständig mit Augen bedeckt. Und sie gehen quasi in den Thron, also in Gott hinein und wieder raus aus Gott. Sie betrachten ihn von außen und sie betrachten ihn von innen. Und sie sind einfach nur geschaffen, die Herrlichkeit Gottes anzuschauen. Halleluja. Sie sind einfach nur zu dem Zweck da, Gott zu bestaunen und ihn auszuforschen. Sie brennen. Sie sind einfach nur da geschaffen, um ihn anzubeten und ihn zu preisen und zu loben. Sie sollen Gott betrachten, ihn erforschen. Und diese Aufgabe macht sie selbst, also diese Aufgabe, den Brennenden zu erforschen und Mike Bicker sagt immer so schön, the living flame of love, die lebendige Flamme der Liebe, ihn zu betrachten, ihn auszuforschen, ihn zu studieren, ihn kennenzulernen, macht das, so nah an dieser Flamme zu sein, macht sie selbst zu einer Flamme, macht sie selbst zu einem Feuer, macht sie selbst zu Brennenden. Und wir können das auch. Wir haben genau dieselbe Berufung. Sie brennen vor Faszination und Begeisterung und in Ewigkeit machen sie nichts anderes. Ohne Ende sind sie damit beschäftigt, anzubeten und zu preisen. Sie machen nichts anderes. Und ihnen wird auch nicht langweilig. Das heißt in Vers 8, sie ruhen nicht. Unaufhörlich bei Tag und Nacht. Es scheint wohl doch eine Art von Zeit in der Ewigkeit zu geben. Keine Ahnung, warum hier steht Tag und Nacht. Ich finde das so schön, dass es was greifbar, dass es greifbar ist für uns, weil auch wir haben Tag und Nacht bei uns. Auch wir können einstimmen in diesen Lobpreis, den sie von sich geben. Auch wir können ihn ausforschen. Und das ist das, was Gott will. Paulus betet dafür, dass uns der Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gegeben wird. Ihn zu erkennen ist die höchste und herrlichste Berufung, ihn zu erkennen und ihn zu lieben. Und das war ja das Problem von Ephesus und Smyrna und von Laodicea, dass sie diese Offenbarung verkannt haben. Dass sie davon abgewichen sind, den einen zu lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller ihrer Kraft. Ephesus mit seinem ganzen Dienst und Tun und Handeln und Machen. Und dabei das allererste und das Wichtigste, die Beziehung zu Gott, vergessen. So gewöhnt, das Problem von Ephesus war, sie waren so gewöhnt an Erweckung, dass sie den Gott hinter der Erweckung als was Profanes angesehen haben. Die Ephesus-Erweckung ist der Höhepunkt der Apostelgeschichte. Und selbst sie waren nicht gefeit davor, die erste Liebe zu verlassen. So in Vers 7 heißt es, dass einer ein Gesicht hat wie ein Löwe, der andere wie ein Stier, der andere wie ein Mensch und der andere wie ein Adler. In Ezekiel heißt es, dass diese vier lebendigen Wesen, dass jedes von diesen vier lebendigen Wesen vier Gesichter hat. Das heißt, quasi in alle Richtungen ein Gesicht am Kopf. Und es kann sein, dass jetzt Johannes es vielleicht so gesehen hat, beziehungsweise irgendwie anders gesehen hat oder so, dass er jetzt sagt, jedes hat ein Gesicht. Ezekiel sagt uns ganz genau, dass jedes vier Gesichter hat. Und diese Tiere werden meistens gedeutet auf die, oder es sind genau diese Tiere, die für die Evangelien stehen. Matthäus steht für den Löwen, weil es Jesus als den Löwen von Juda, den jüdischen Messias, offenbart. Markus steht für den Stier, weil es Jesus als den Knecht offenbart. Lukas ist der Mensch, weil es Jesus als Mensch offenbart und Johannes der Adler. Das ist ganz interessant, wenn man sich die Unterschiede in den Evangelien mal anguckt. Johannes ist quasi der Adler, er offenbart Jesus als den Gottmenschen, der über der Sphäre steht. Aber wenn du zum Beispiel guckst nach der Genealogy, nach dem Stammbaum von Jesus im Matthäus-Evangelium, siehst du ganz klar, der geht von Abraham bis Jesus. Im Markus, weil er der jüdische Messias ist, es muss bewiesen werden, er ist ein Nachkomme Abrahams. Im Markus steht überhaupt kein Stammbaum, weil ein Diener hat keinen Stammbaum. Ein Sklave hat keinen Stammbaum. Im Lukas geht der Stammbaum nicht bis zu Abraham, sondern bis Adam. Das heißt, er ist ein Mensch, er ist in einer Linie mit uns Menschen. Und in Johannes gibt es sowas wie einen Stammbaum überhaupt nicht, da gibt es am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Er ist der Übernatürliche, der Transzendente, er ist der Herrliche, der von Gott kommt. Und so passt es sehr, sehr gut, dass diese Evangelisten immer mit diesen Tieren in Verbindung gebracht werden. Wenn du zum Beispiel an der katholischen Hofkirche guckst, da sind ja rechts und links neben Haupteingang diese Statuen, da siehst du Löwe, Stier, Mensch, also Menschen, also ein kleines Kind und den Adler neben den Evangelisten. Deswegen weißt du immer, wer welcher ist. Und bei jeder Darstellung, alten Darstellung von den Evangelisten, sieht man diese Tiere. Ob das jetzt nun göttlich inspiriert oder was auch immer ist, keine Ahnung, aber es ist treffend und genau. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. So, und sie ruhen nicht, heißt es in Vers 8. Jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel. Ringsherum, inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich. Das heißt, anders übersetzt, sie ruhen nicht, ohne Ruhe, ruhelos. Rufen sie Tag bei Tag und bei Nacht. Sie machen nichts anderes in alle Ewigkeit. Und sie waren bei Jesaja schon da, also 800 Jahre vor Christus. Bei Ezekiel waren sie immer noch dort. Und jetzt Johannes, 800 Jahre später trifft die wieder. Und ich vermute mal, die sind immer noch dort. Vor dem Thron Gottes. Um ihn anzubeten und ihn zu loben. Und sie preisen ihn. Und immer wieder kehren sie zu demselben Lobpreis zurück. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige. Der war und der ist und der kommt. Das dreifache heilig als Ausdruck der erstens der Dreifaltigkeit und zweitens als der vollkommenen Heiligkeit. Der Heiligkeit, der, die Quelle der Heiligkeit selber liegt in Gott, dem Heiligen. Er ist heilig, heilig, heilig. Er, und dieses Wort heilig, sowohl im Griechischen als auch im Hebräischen, bedeutet nichts anderes als abgesondert, völlig anders, komplett anderer Natur, nicht zu vergleichen mit dem, was wir hier haben. Er ist heilig, heilig, heilig. Das heißt, sie rufen den ganzen, in alle Ewigkeit rufen sie ihm zu, du bist anders, 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 du bist nicht zu vergleichen, du bist der Ungeschaffene, der Nichtgeschaffene bist du. Du stehst über allem und dich kann man in keine Kategorie packen, du bist der Herrliche, der Allmächtige. Er ist heilig. Herr Gott, der Allmächtige, der war, der ist und der kommt. Ja, und hier sehen wir auch noch als letzten Punkt, dass er also erstens heilig ist, zweitens ist er allmächtig und drittens, er steht über der Zeit. Er war, er ist und er kommt. Er schließt alles mit ein. Halleluja, auch in deinem Leben. Auch wenn wir es manchmal nicht unmittelbar spüren oder uns bewusst ist, Gott steht über allem. Er ist auch in deinem Leben der war, der ist und der kommt, dem nichts entgeht und dem nichts entgleitet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere inneren Augen immer wieder auf ihn richten und ihn als Gott erkennen. Und dass er der ist, mit dem wir uns gedanklich beschäftigen, mit dem wir uns abgeben, über den wir nachdenken. Und Gott will das, dass wir auch zu Brennenden werden. Und wenn wir dann in 2 Wochen weiterlesen, bevor wir dann in die Sommerpause gehen, sehen wir, dass wenn immer sie das beten, wenn immer sie das ausrufen, bebt der ganze Himmel. Und der ganze Himmel verfällt in Lobpreis. Und die Ältesten schmeißen ihre Kronen auf den Boden und sagen, das ist alles empfangen. Wir haben das, die Ehre gar nicht verdient. Das ist das, was dieses unwürdig fühlen, was ich vor ein paar Wochen mal gesagt hatte. Und sie sind überkommen und würden am liebsten vergehen, aber Gott erlaubt ihnen nicht zu vergehen. Sie bleiben in der Schönheit, in der Herrlichkeit, in der Liebe, in der Treue, in der Heiligkeit bestehen. Und wenn wir diese Offenbarung erhalten, als Menschen geht es uns wie Jesaja, der gesagt hat, ich vergehe. Ich bin ein Wehe mir, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen und wohne inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Oder uns geht es wie Hesekiel, der 10 Tage gelähmt war und sich nicht mehr bewegen konnte. Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Perspektive ermöglichen willst oder ermöglicht hast durch dein Opfer am Kreuz, dass wir den Allmächtigen erkennen, dass wir auch im Thron, auf dem Thron und vor dem Thron uns befinden und wir die Schönheit des Vaters anschauen können. Danke, dass du einen Zugang bereitet hast. In dir, im Glauben, im Geist, in Hingabe. Dass wir die Schönheit Gottes sehen können. Vater, ich bitte dich für uns, die wir hier zusammen sind und auch für uns als Netzwerkgemeinde, Vater, dass wir eine Gemeinschaft von Brennenden werden. Dass wir genau solche Feuerflammen werden, die brennen vor Liebe, wir brennen vor Leidenschaft, vor Begeisterung, vor Faszination, vor Anbetung. Mach auch uns zu solchen Feuerflammen, wunderbarer Gott. Mach auch uns welche, die sehen im Geist und die fasziniert sind von dir. Ich bitte dich, wunderbarer Jesus, dass du uns den Vater zeigst. Vater, gib uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung und der Erkenntnis deiner selbst. Erleuchte unsere Herzensaugen, damit wir wissen, was die Hoffnung unserer Berufung ist. Der Reichtum deines Erbes in den Heiligen und die überragende Größe deiner Kraft, die in uns den Gläubigen wirkt. Lass ihn uns erkennen. Öffne uns die Herzensaugen, damit wir sehen, was du siehst. Und dass unser Herz bewegt bleibt von einem so herrlichen Gott. Dass wir nicht der Versuchung erliegen und kalt werden, unsere Liebe erkaltet. Schenk uns Gnade, dass wir unser Herz bewahren können in Liebe, in Faszination, in Hingabe an den einen. Und wenn immer wir abweichen und abdriften, gib uns Gnade zurückzukehren, neu uns auszurichten, neu auf die Landkarte zu gucken, wo wir hinwollen, wo wir hingehen und was das Wichtigste ist für unser Leben. Dich zu kennen und dich zu lieben. In Jesu Namen. Amen. Mhm.